unsere IT-Abteilung, muss die denn Hardwarekosten auch mitnehmen, weil wir da wirklich bei uns was am Laufen haben, oder sind es nur Mietkosten, weil wir das in der Cloud haben, egal bei welchem Anbieter, weil sobald es auch bei uns im Hause läuft, dann endet es ja nicht bei der Hardware oder virtualisierten Umgebung, sondern da muss ich dann in der Regel auch Dienstleistungen mit dazu rechnen, das muss ja jemand warten.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
Ja, willkommen zu unserer heutigen Episode in unserem Projektmanagement-Podcast zum Thema Softwareauswahl, und zwar Projektmanagement-Softwareauswahl. Das mache ich heute gemeinsam wieder mit Thomas Henkelmann, mit dem ich das schon im echten Leben auch ein paar Mal gemacht habe. Hallo Thomas.
Hallo Hans, freue mich auf die Episode, weil das ja ein sehr spannendes Thema ist.
Genau, worauf freust du dich da genau? Auf die Festlegung von den Anforderungen, die wir gleich besprechen werden, und all die Features, die wir diskutieren werden? Ich mich ja.
Vor allem darauf, aber für die Zuhörer, wie vielleicht unsere Kunden das angehen.
Genau, aber unseren Einstiegspunkt jetzt auch nochmal. Wir haben eine Reihe aufgenommen, oder wir nehmen gerade eine Reihe auf, und zwar sind es 4 einzelne Episoden zum selben Thema, weil das ist doch ein sehr umfangreiches Tool ist. Und da, wo wir jetzt gerade stehen, da steigen die Leute meistens direkt ein und diskutieren über Features. Und um das besser auseinanderzunehmen, haben wir uns dazu entschieden, dass wir das in 4 Blöcke teilen. Es gibt einen dieser Episode vorangestellten Teil, nämlich wo es darum geht, dass man ja erstmal vielleicht Orientierung braucht, sich um die Stakeholder kümmert und man schaut, worin soll die Reise überhaupt gehen, mit dem Ergebnis, dass man weiß, wo man hin möchte, so ungefähr, und dass das ein Projekt ist. Heute ist der zweite Teil. Der zweite Teil soll sich damit beschäftigen, welches Tool tatsächlich denn nun eingeführt werden soll. Also sprich, die Auswahl, die endet damit, dass ich weiß, was ich ausgewählt habe, was ich einführen möchte. Und der dritte Teil wäre dann, wie ich das dann wirklich implementiere. Und der vierte Teil, weil ja auch viele Kunden zu uns kommen, die sagen, wir haben das jetzt schon eine Weile am Laufen, wir wollen es optimieren. Also welches Sahnehäubchen kann man denn zum Schluss noch draufpacken? Also in diesen 4 Episoden bewegen wir uns. Heute die zweite, nämlich die Auswahl der Software, die wir dann implementieren wollen. Ja, so viel zur Orientierung, die wir im ersten Teil schon besprochen haben. Festlegung.
Jetzt haben wir uns entschieden, ein Projektmanagement-Werkzeug zu suchen. Und jetzt geht es natürlich mal darum, was muss man denn dafür alles tun? Was muss man sich intern überlegen? Welche externe Unterstützung kann man bekommen? Und traditionell beginnt es ja mit Anforderungen, würde ich sagen.
Genau, und Anforderungen können vielfältig sein. Ich hätte gesagt, nachdem es ja wirklich große, kleine, mittlere, verschiedenste Tools gibt mit großen Unterschieden in Funktionsumfängen, spiegelt sich das aber halt auch in großen Unterschieden in den Preisen nieder. Ich halte es für eine gute Idee, sich mal grundsätzlich ganz am Anfang darüber Gedanken zu machen, wie viel Budget haben wir denn eigentlich? Thomas, kannst du das irgendwie vielleicht in Größenordnung ein bisschen einteilen? So, was heißt denn klein, mittel und groß?
Ja, ich glaube, man kennt ja so Softwarepreise. Jetzt denken wir mal natürlich in unserem Lieblings-Microsoft-Umfeld. Da kostet halt eine Software entweder 10, 25 oder 50 Euro pro User und pro Monat. Ja, meistens Abonnementmodelle. Dann hat man zumindest mal eine große Orientierung von klein, kriegt man halt nicht so viel. Mittel, okay, schon eine ganze Menge. Groß, wow, was ist denn da alles mit dabei? Und dann kann man sich ja schon mal den ersten sozusagen Pflock einhauen und sagen, klar, wenn ich jetzt 40 Anwender mit 25 Euro pro Monat habe, dann habe ich doch schon mal 12.000 Euro pro Jahr Betriebskosten dafür, wenn ich es miete. Ja, was ja heute ein gängiges Modell ist, aber nicht das einzige. Und jetzt kann man sich natürlich mal grundsätzlich überlegen, was treibt denn den Preis einer Projektmanagementlösung? Was kann man denn da sich mal grundsätzlich überlegen, Hans? Was spielt denn da rein?
Naja, brauche ich überhaupt Hardware oder brauche ich keine? Also wenn ich lokal installiere, brauche ich, na gut, Hardware ist eine gute Frage, hat heutzutage ja, die meisten haben das ja in großem Stile stehen, und man hat ja trotzdem virtuelle Maschinen auf größere Hardware laufen sozusagen. Also wirklich Hardware beschaffen tut man eher selten, aber die Frage ist halt trotzdem, wie die bestehende Hardware mit virtuellen Maschinen zu nutzen ist, was ja dann auch wieder Geld kostet. Aber ganz generell, muss ich bei mir, was heißt bei mir, zu Hause mache ich eine Projektmanagement-Software eigentlich nicht, aber müssen wir denn in unserem Unternehmen, also muss unsere IT-Abteilung, muss die denn Hardwarekosten auch mitnehmen, weil wir da wirklich bei uns das am Laufen haben, oder sind es nur Mietkosten, weil wir das in der Cloud haben, egal bei welchem Anbieter, jedenfalls läuft es außerhalb unserer Infrastruktur und wir haben da also rein monatliche Mietzahlungen zu leisten und auch jährlich, ist ja wurscht dann, oder muss ich tatsächlich mich auch um Sachen hier lokal bei uns kümmern. Ich glaube, das ist mal ein ganz großer, wichtiger Punkt, weil sobald es auch bei uns im Hause läuft, dann endet es ja nicht bei der Hardware respektive virtuell oder virtualisierten Umgebung, sondern da muss ich dann in der Regel auch Dienstleistungen mit dazu rechnen, das muss ja jemand warten, da muss ja, müssen ja Backups eingespielt, Backups weggespeichert werden, es müssen Updates eingespielt werden und so weiter, da muss man sich ja drum kümmern. Also das ist mal schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, habe ich Hardware dabei, ja oder nein?
Also die Infrastrukturfrage kann man sich mal grundsätzlich überlegen. Manche Sachen kann ich mir auswählen. Ja, wenn ich in die Cloud darf, ist es wahrscheinlich der meistens schnellere und insgesamt, ja, mein Urteil, kostengünstigere Weg. Es gibt natürlich genug Branchen und auch genug Kunden bei uns, die keine Cloud-Datenhaltung zulassen, die letztendlich in der eigenen Infrastruktur das betreiben müssen. Ja, und sich natürlich dann nur in diesem Rahmen auch nach einem Projektmanagement-Tool umsehen können.
Genau, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt hinsichtlich Flexibilität. Wenn ich mir selber was anschaffe, dann muss ich das in der Regel in Bausch und Bogen machen. Wenn ich in der Cloud mir was miete, dann kann ich es vielleicht monatlich, aber spätestens jährlich an meine Benutzerzahl anpassen. Ich kann das besser in Stufen einführen. Ich muss mir dafür dann eben nicht irgendwie nachher noch extra Hardware besorgen oder andere Kosten ausweiten, sondern ich kann es einfach über die Anzahl der User, die manchmal sogar günstigere Preise für mehr User haben, oder entsprechend meiner Rollen wirklich sehr genau zusammenschnitzen. Ich weiß sehr genau, was mich erwartet. Ich kann das sehr genau planen und ich kann es sehr gut erweitern. Wenn ich das lokal mache, dann muss ich eigentlich von Hause aus bis ans große Ganze denken, weil ich das in der Regel stufenweise zwar einführen kann, aber ich muss es ja trotzdem so bereitstellen, dass die maximale Ausbaustufe noch lauffähig ist. Also insofern ist das vom Herangehen sicherlich gleich mal eine ganz andere Hausnummer. Aber können wir es vielleicht jetzt in Zahlen nochmal ausdrücken? Du hast vorhin gesagt, was ich weiß, 40 User, 25 Euro, glaube ich, war dein Beispiel, macht ein Tausender im Monat, macht dann 12.000 im Jahr. Das ist eine kleine Lösung, oder? Das ist jetzt noch nichts Dramatisches. 25 Euro pro User, ja, es gibt natürlich auch Software, die kostet nur 10, kann aber dann auch weniger. Es gibt aber auch Software, die kostet 70, 80, 90 Euro pro Monat pro User. Das ist dann schon was Größeres. Und dann vielleicht muss man noch extra Schnittstellengebühren und extra Rollenmodelle bezahlen. Also wir haben auch Kunden, die zahlen deutlich mehrfach sechsstellige Beträge, vielleicht jetzt nicht jedes Jahr, aber mindestens für die Anfangskosten. Also wie groß das aufgespannt wird, ist eben auch genau der Punkt, warum wir das als erstes gleich mal angehen. Sie müssen schon in irgendeiner Weise wissen, haben Sie ein Budget, haben Sie schon beantragt. Sie können in der Regel auch jetzt nicht mitten im Sommer auf die Idee kommen, Software einzuführen und dann sagt Ihre IT oder wer auch immer, sagt er, ja schön, aber frühestens nächstes Jahr, weil das müssen wir budgetieren. Also die Größenordnung brauchen wir.
Ist sehr unterschiedlich, letztendlich, wie du schon sagst, vom Funktionsumfang und meines Wissens kostet auch beim Rolls-Royce der Hirschleder verkleidete Aschenbecher nochmal extra, obwohl er ja drin sein könnte. Das heißt, man kann immer noch was draufsetzen, man kann immer noch was dran bauen letztendlich. Da würde ich aber mal behaupten, mit diesem mittleren Preisangebot von etwa 25 Euro pro User und pro Monat, da kriegt man schon eine ganze Menge. Da kriegt man eine Datenbank, da kriegt man Webzugriff, da kriegt man typischerweise Berichte, die darauf zugreifen, manchmal sogar eine API zum Integrieren. Also das ist jetzt kein kleines oder billiges Werkzeug, das man für das Geld bekommt. Und ich würde mal sagen, damit liegt man tatsächlich im Mainstream und muss dann meistens die funktionalen Grenzen erstmal ausreizen, die so eine Lösung letztendlich anbietet. Aber wie gesagt, das ist ja nur eine Budgetposition. Ich glaube, dass die anderen sogar mit vermutlich mehr einschlagen als mit den Software-Mietkosten, die wir jetzt angesprochen haben.
Genau, es müssen ja auch Leute dann geschult werden, es muss ja bereitgestellt werden, vielleicht machen wir noch eine Datenübernahme, eine Erstbefüllung oder eine Migration von einem anderen Tool und hinterher muss es ja auch supported werden, dann haben sie Fragen, vielleicht haben sie ein Service-Level-Agreement, das abgeschlossen wird, weil sie, ja, die größeren Kunden, die wir so haben, die haben so auch mehrere tausend User, das tatsächlich, also nicht mehrere tausend Projektleiter, aber viele hundert Projektleiter und mehrere tausend User, da funktioniert dann vielleicht mal irgendwie was in der Zeiterfassung nicht oder irgendjemand findet ein Dokument nicht oder whatever, irgendjemand, wollen sie dann ja auch anrufen, also sie müssen diese ganze Umgebung ja auch betrachten und das ist für den Betrieb über die Dauer, genau wie du sagst, oftmals der größere Anteil, weil das ja trotzdem Menschen sind, die ganz normal ja Personalkosten verursachen und je nachdem, wie viel sie Zeit einsetzen für diese Betreuung des Projektmanagementsystems, desto teurer wird es. Und irgendwann stellt man fest, dass 25 Euro pro User pro Monat an Lizenzkosten eigentlich wirklich das zu vernachlässigende Kleine ist, weil da drumherum in einer größeren Organisation einfach mehrere Leute erforderlich sind, um das Ganze zu betreiben. Und diese Kosten oftmals dann erst sehr spät betrachtet werden und man sich hinterher fragt, na, hätte man das gleich gescheit angeschaut, dann hätte man, wenn man sich das mal als Torte vorstellt, ja, wie viel Prozent wovon, dann wird man irgendwann feststellen, dass die Lizenzkosten eben nicht der große Teil der Torte ist, sondern dass das oftmals eben der kleinste Teil davon ist. Aber es ist trotzdem etwas, was ich mir anschauen muss und bitte vergessen Sie eben nicht zu überlegen, wie gut Sie das eben betrieben haben wollen hinterher, wie viele Leute brauchen Sie denn da drumherum noch und die haben ja auch Kosten, die entsprechend damit reinkommen. Genau, aber bevor wir jetzt zu viel auf den Kosten rumreiten, ich glaube, die wesentliche Aussage lautet, schauen Sie es an, in die Cloud oder nicht, also brauchen Sie Hardware oder brauchen Sie keine oder wie immer Infrastruktur im eigenen Hause und wie viele Leute brauchen Sie für welchen Service-Level und übrigens Service-Level hat in der Regel auch eine Reaktionszeit und Reaktionszeit kostet auch. Also je kürzer und je schneller Sie mit einer Antwort rechnen dürfen, desto teurer wird es bei allen Herstellern oder auch intern, ist es einfach so, dass ja Leute sich Zeit dafür reservieren müssen, um nichts anderes stehen zu lassen, wenn da eine brenzlige Anfrage kommt. Das ist Zeit, die bezahlt werden muss. Schauen Sie sich das bitte umfassend an. Aber apropos umfassend, wir müssen uns auch mal den Inhalt anschauen. Und wir haben in der ersten Episode zu diesem Thema schon gesagt, dass wir eine Stakeholder-Analyse machen müssen. Wir müssen ja mehrere Rollen, die am Projektmanagement, also am Multiprojektmanagement beteiligt sind, auch mal befragen, was die haben wollen. Thomas, fallen dir da so ein paar Rollen ein, auf die wir zugehen sollen?
Naja, da gibt es die klassischen Verdächtigen, an die jeder denkt. Das ist vielleicht ein Projektleiter, ein Portfolio-Manager, ein Teamleiter, Abteilungsleiter. Die Geschäftsführung, ja, was hat denn die damit zu tun? Ach ja, die muss das sponsern, unterstützen, stimmt, die sollten wir auch fragen. Dann haben wir es doch eigentlich. Und da haben wir mal ganz interessanterweise mal quer durch unsere Kunden durchgefragt, wer denn alles bei diesen Projekten dann eine Rolle spielt. Ganz in der frühen Phase tatsächlich schon, wenn man ins das Lösungsdesign einsteigt und in die Toolauswahl und sind da auf, glaube ich, 16 oder 19 Beteiligte gekommen. Ja, das Betriebsrat natürlich, Datensicherheit. Und ganz plötzlich ist man da in einem wirklich großen Thema drin, wo man viele Leute einbinden muss, wo man viele Leute informieren muss, mal mindestens. Und das vergisst man dann manchmal am Anfang. Und das kann ein ganz harter Showstopper sein. Also mein Liebling ist immer noch Einführung einer Project-Server-Lösung bei einer großen Versicherung. Die erste Schulung, sitzt jemand vom Betriebsrat drin und sagt, was sind denn das da für Daten im Ressourcenpool? Und damit war die Schulung auch beendet. Also das kann man besser machen. Und deswegen muss man einfach schauen, dass man keinen vergisst.
Genau, also die haben wir jetzt mal grob aufgezählt. PMO als zentrale Rolle haben wir auch noch mit dabei. Ich glaube, das PMO muss sich von Hause aus darüber im Klaren sein, dass sie ein Einführungsprojekt nicht nur begleitet, sondern tatsächlich leitet und auch den Betrieb hinterher, jetzt vielleicht nicht auf der technischen Ebene, aber auf der organisatorischen und auf der Datenebene, also Daten im Sinne auch von Datenqualität, ist das PMO sicherlich die zentrale Rolle. Also die Rolle muss als erstes besetzt sein, weil diese Person muss ja dann auch genau diese Stakeholder-Analyse machen, muss sich ja um die Tool-Einführung letztendlich kümmern, muss die Leute zusammentrommeln, um eben zu erfahren, was jetzt für den, fangen wir mal vorne an, Projektliste, ja, der Klassiker. Also jedes Multiprojektmanagement-Tool muss natürlich eine zentrale Projektliste haben, aber da hat vielleicht das Controlling eine andere Meinung dazu als Abteilungsleitende, Teamleitende, ein einzelner Mitarbeiter. Ah ja, Berechtigungsstruktur, darf ein einzelner Mitarbeiter überhaupt alle Projekte drauf sehen? Ja, da geht schon los. Ja. Also man muss wirklich mal schauen, was erwarten die Leute denn eigentlich davon und welche Rollen sind das und man muss mit ihnen sicherlich Meetings machen und das ordentlich mitschreiben. Und was heißt ordentlich mitschreiben? Sie müssen die befragen eben Projektliste, welche Berichte, welchen Projektauftrag, wie sieht es mit dem Terminplan aus, mit einem Aufgabenplan, mit einem Ressourceneinsatzplan, mit der Zeiterfassung, mit dem Kostenplan, mit der Risikoanalyse, mit der Stakeholder-Analyse, Dokumente, okay. Wir hören den Podcast jetzt auf. Es gibt übrigens ein Webinar dazu, können Sie sich auch mal anschauen. Finden Sie auf YouTube. Aber ja, wir müssen denen mal ganz grob sagen, jetzt nicht mit einem leeren weißen Blatt ins Meeting rein, so was stellst du dir denn vor, sondern sie sollten schon einen Plan haben, was sie da für Fragen stellen. Und ich hätte jetzt gesagt, da gibt es ein paar ganz wesentliche Dinge, mit denen man da vielleicht einfach mal auch rein muss. Oder fangen wir mal mit so ein paar weichen Sachen an mit, oder so weich ist es, fangen wir mal mit einer harten Sache, online oder on-premise?
Ja. Was immer technisch zulässig ist. Es gibt manchmal schon die Entscheidung, wir hatten es ja vorhin über die Kosten abgewickelt, hier geht es vielleicht eher um die Datenschutzwürdigkeit oder den Datenschutz dahinter, der auch in der Cloud natürlich da ist, so ist es ja nicht. Aber manche Kunden dürfen einfach nicht in die Cloud gehen mit ihren PM-Lösungen.
Ja, und wenn sie in die Cloud gehen, dann hätten wir immer noch das Thema DSGVO-Konformität, beziehungsweise muss man dann weiter schauen, ob die irgendwie ISO-zertifiziert sind und so weiter. Okay, das sind alles Dinge, die die IT stellen würde vielleicht an Fragen, oder? Das wird jetzt den Teamleiter nicht so interessieren, weil er sagt, Entschuldigung, ihr habt das ausgewählt, ich will meine Funktion ja besprechen. Aber ja, bevor wir zur Funktion kommen, müssen wir ein paar harte Sachen drumherum eben regeln und die gehören da sicher dazu. Also das heißt, eben wenn es online ist, dann eben schauen, wo auch der Ort der Datenhaltung ist, ob das zu ihrer Firmenphilosophie passt, ob sie auch ein Datenbackup haben können, ob sie Daten, wenn sie vielleicht diesen Dienst dann nicht mehr nehmen wollen, ob sie die Daten auch wieder mal rauskriegen, ob sie die Daten vielleicht in eine Historiendatenbank sich lokal runterziehen können und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge technischer Dinge, die wahrscheinlich die IT stellen wird, aber eben auch aus einer Multiprojektbetrachtung herauskommen können, wie zum Beispiel, ob ich eine Historie rauskriege und wie gut die Berichte zu historisieren sind, zum Beispiel, damit ich also weiß, was habe ich denn letztes Jahr zu Ostern bei dem einen kritischen Meeting, du erinnerst dich, was hatten wir denn damals, wo ist denn der Bericht von damals? Kriege ich das nochmal raus oder kriege ich es nicht raus? Oder jemand hat sich sein Projekt zerstört, gibt es da ein Backup, ein Single Item Restore? Alle diese Dinge interessieren wahrscheinlich jeden Benutzer in irgendeiner Weise. Da fällt mir noch was ganz anderes Grobes ein. Sprachen, Thomas, da hast du da auch eine Idee?
Naja, das ist ja immer ein ganz schwieriges und gleichzeitig einfaches Thema. Ich denke, die Projektsprache muss festgelegt werden, wie man die Inhalte tatsächlich benennt, im Sinne einer Benutzerakzeptanz und um Widerstände auch gar nicht aufkommen zu lassen, sollte die Software sicher mal die gängigen Sprachen unterstützen für die Standorte, an denen das Unternehmen einfach arbeitet oder Mitarbeiter vorhält. Also das ist, glaube ich, jetzt eher so ein Convenience-Thema. Was immer es an Sprachen gibt, vielleicht Deutsch, Englisch, Französisch, kann man schon ziemlich viel erreichen. Manchmal kann man Sprachen nachladen. Also Benutzeroberfläche, denke ich, sollte man den Beteiligten anbieten, um einfach auch die Angst vor Fehlbedienung zu nehmen und eine gewisse Sicherheit von vornherein anzubieten. Ist nur fair, bieten die meisten Tools in irgendeiner Art und Weise nicht beliebig viele Sprachen. Wenn man natürlich von Microsoft Office verwöhnt ist mit, glaube ich, 39 Sprachen oder wie viel auch immer, würde man sagen, naja, das muss doch jeder können, oder? Kann nicht jeder, aber die meisten können zumindest die drei Hauptsprachen.
Also ein ganz großer Punkt in der Akzeptanz letztendlich. Also es gibt ja nach wie vor viele Leute, die auch selbst Englisch businessmäßig so gut nicht beherrschen und dementsprechend vielleicht mit einer englischen Oberfläche überfordert sind. Sprachen sind extrem wichtig. Das nächste Thema ist eben Anpassbarkeit. Aber vielleicht gehen wir jetzt nicht in die völligen Details rein, aber vielleicht mal nur so ein paar Schlagworte. Also Sprache möchte ich einstellen können. Ja, okay. Ich möchte aber ein paar andere Sachen konfigurieren können, nämlich die Oberfläche selber. Also kann ich verschiedene Ansichten mir herleiten, kann ich, muss ich in den Formular immer in voller epischer Breite mir anschauen oder gibt es auch vielleicht eine abgespeckte Version, weil in meiner Rolle ich von den 40 Feldern, die da drauf sind, ja eh immer nur 5 brauche. Also wäre es schön, wenn es für mich ein Formular gäbe, das eben diese 5 von den 40 zeigt. Beziehungsweise kann ich überhaupt benutzerdefinierte Felder anlegen? Also muss ich mit dem Funktionsumfang leben, den es da gibt? Angefangen bei der Projektliste, die hat vielleicht 35 Spalten, das ist schön. Vielleicht brauche ich immer noch 10 Spalten extra. Kann ich das überhaupt? Das sind ganz wichtige Dinge von Hause aus, die man sich anschauen muss. Oder wenn es dann nicht reicht, kann ich da irgendwie was programmieren? Also kann ich nur extra Funktionen einbauen? Ein bisschen Logik, vielleicht gibt es einen Workflow, den ich dazu machen kann. Sowas wie bei Power Automate in Office 365 und so. Wenn da was eintritt, dann schick eine Mail an den oder wie auch immer. Also so einfache Dinge vielleicht. Das Thema Datenhaltung hatten wir schon angesprochen. Backups, Recovery, Export. Kriege ich das auch wieder raus, wenn ich mal aufhören möchte? Oder kann ich die Daten meines Projektes an einen externen Projektbeteiligten verschicken? Sagt man, nee, verschicken, in welcher Zeit lebst du eigentlich? Da gibt man Zugriff, weil es ja vielleicht eh ein Online-System ist. Ja, kann schon sein. Und was ist, wenn ich aber das trotzdem lokal bei mir betreibe? Also genau deshalb, weil ich nicht mich mit der großen, weiten Welt des Internets verbinden darf, möchte ich das also per Mail verschicken und zwar kontrolliert. Also niemanden reinlassen, sondern rausschicken. Aber kriege ich das jetzt überhaupt raus? Also alle diese Dinge, wie kann ich meine Daten denn letztlich behandeln, bis hin zur Historisierung und Archivierung, beziehungsweise eben auch ganz blank gesprochen, Berechtigungen von vorne weg. Ja, Projektliste sieht ja jeder jedes Projekt oder sehe ich zwar alle Projekte, aber nur bestimmte Spalten nicht. Also ich darf keine Kosten sehen oder keine Deadlines sehen oder den Namen des Kunden nicht sehen oder mein. Da haben wir ja schon wirklich die verschiedensten Sachen gesehen, wo wir uns gefragt haben, okay, verstehe ich zwar nicht, aber das Tool muss es können. Der Kunde ist halt nun mal so.
Ja, ich denke, also das eine die Sachen müssen sind man sich die technischen Möglichkeiten, die der Hersteller bietet, ja, mit seiner Plattform oder mit seinem Produkt, damit ergeben sich meistens dann schon genau diese Themen, was kann man denn erweitern und anpassen, was ist denn mit einer Programmierbarkeit, auch Integrationsmöglichkeiten mit anderen Werkzeugen, gibt es eine Schnittstelle, eine API beispielsweise, und dann aber eben auch die vielleicht etwas weicheren Funktionen, wo kriege ich denn Unterstützung dafür, weil der Hersteller ist ja nicht immer sozusagen der oder diejenigen, die es dann tatsächlich auch implementieren, ist da eher eine Partnerlandschaft da, ist die Flogger weltweit vielleicht oder zumindest in mehreren Standorten verfügbar, damit ich mal vor Ort Hilfe einfach bekommen kann. Das mit Sicherheit dann, was gibt es an Online-Hilfe, also wie kriege ich tatsächlich im laufenden Betrieb Unterstützung. Also alles, was dazu führt, dass ich der Software vertraue, dass ich dem Hersteller vertraue, und da gehört sicher auch, dass es eine Aussage gibt, wie das Tool sich denn weiterentwickeln wird. Also das berühmte Roadmap-Thema, das Microsoft ja sehr intensiv betreibt, wirklich über die nächsten Monate und Releases kann man dort sehen, wann was kommt. Und wenn sie es dann einhalten, freut man sich natürlich auch und schafft natürlich auch ein ganz großes Vertrauen, dass auch der Hersteller eine Vision hat, wie dieses Tool weiterentwickelt werden kann. Also das wären für mich, glaube ich, wichtige Dinge, dass man nicht nur auf eine technische Architektur und Implementierung guckt, sondern eben auch, wie funktioniert das denn in einem echten Betrieb über lange Zeit?
Genau, das heißt, bis zu jetzt der Frage, ist das Lizenzmodell erweiterbar, und so primitive Fragen wie, kriege ich mein Logo da irgendwo rein, kann ich so mein Corporate Design anpassen und so weiter. Also gibt es eine ganze Menge weiche Sachen. Wenn Sie eine genaue Liste dazu sehen wollen, dann schauen Sie bitte wieder mal auf YouTube bei uns vorbei, gibt es ein Webinar auch dazu, wo wir das über eine Stunde in epischer Breite dargelegt haben. Aber gehen wir mal den nächsten Schritt. Wir haben jetzt mal grob ein paar technische Rahmenbedingungen in den Raum gestellt, und was machen wir denn? Wir machen uns damit eine Longlist, oder? Eine Longlist, wie lang ist eine Longlist?
Naja, das sollte nicht die Liste aller Projektmanagement-Werkzeuge der Welt sein. Da gibt es, glaube ich, mehr als 300, und täglich wachsend habe ich so das Gefühl, wenn ich die Newsletter angucke. Longlist würde ich mal behaupten, nicht mehr als 10. 10 muss reichen. Die muss man sich ja vorher angesehen haben, genau auf die Kriterien, die wir gerade genannt haben. Da muss man sich ein Bild mal angeguckt haben, ein YouTube-Video, vielleicht sogar mal eine Demo auch persönlich sich hat geben lassen. Und dann ist 10 schon eine ganze Menge. Und denke mal, gibt Unterstützung dafür, sicher professionell. Wir haben ja mal auch in unserem, glaube ich, Webinar projektmagazin.de genannt, ja, mit großer Toolliste oder eben auch ja, viele andere Quellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn aus so einer langen Liste, in der alle PM-Werkzeuge sind, genau eine eingeschränkte Longlist? Wie würden wir denn da dran gehen?
Naja, also du hast ja schon gesagt, dass man sich gleich 10 anschaut, und ich glaube, da gibt es auch einfach mal einen ersten Eindruck, oder? Also da gibt es sicherlich das Thema, ob mir etwas gefällt oder ob es mir nicht gefällt. Das mag jetzt vielleicht komisch klingen für Sie als Zuhörer. Es kann auch kein Kriterium sein, ob jetzt Leute sagen, das Tool gefällt mir nicht. Naja, was meinen die Leute denn mit Gefallen? Sie haben das Gefühl, dass es eine moderne Oberfläche ist, dass es Spaß damit macht zu arbeiten, dass es jetzt nichts irgendwie was Verstaubtes, Altes ist, wo man eben das Gefühl damit verbindet, dass der Hersteller sich darum kümmert, dass es modern bleibt, dass es, naja, die Oberfläche eine gewisse Logik hat, die Sie vielleicht von anderen Tools auch kennen, dass Sie sich da nicht komplett einarbeiten müssen, weil die Logik von Menüführung, rechte Maustaste oder nicht, oder drei Punkte oder Burgermenü oder ja, wie Sie halt Befehle so finden. Ja. Das ist einfach so die Frage, passt es zu meiner Art, wie ich es gewohnt bin zu arbeiten, oder muss ich damit mich komplett neu orientieren? Und das sind so Dinge, das ist rein individuell. Das, ich kann nicht sagen, stell dich nicht so an. Ja, klar, sagen können Sie es schon, aber es macht es nicht besser. Also man muss sich das anschauen, ganz klar. Und bitte fangen Sie nicht an, außer die groben Dinge, die wir vorhin genannt haben, natürlich, ist online, ist offline, also ist es online, ist es lokal, haben Sie ein Backup, haben Sie eine Historisierung, haben Sie Berechtigung, das sind harte Sachen, ganz klar. Aber fangen Sie bitte nicht an, Ihre weichen Faktoren, nach denen Sie entscheiden wollen, ob Sie damit arbeiten können und wollen, in Text zu fassen und dann einen 300, 400 Zeilen langen Kriterienkatalog zu entwickeln. Schreiben Sie da die harten Sachen rein, die erfüllt sein müssen, und ansonsten nehmen Sie sich mehr Zeit, lieber 3 Videos dazu anzuschauen oder eben es darauf anzulegen, dass Sie aus dem 10er-Pack, dass Sie sich da vielleicht mal grob ins Auge gefasst haben, eben vielleicht 2 rauszusuchen, mit denen Sie dann eine Teststellung vereinbaren, wo Sie dann mal wirklich 2, 3 Tage oder mal mindestens mehrere Stunden, vielleicht sogar geführt vom Hersteller oder von dem Partner, sich da wirklich damit beschäftigen können, dass Sie es mal wirklich anfassen können, dass Sie wirklich ein Projekt anlegen und damit spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist viel wichtiger, und dass man schnell dazu kommt, aus dieser 10er-Liste Eben über, ich schaue es mir mal an, ich entwickle ein Gefühl dafür und ich eben, ja, natürlich auch mit Preis ganz am Anfang, den Sie mal dazu vielleicht ermittelt haben. Und die Preise stehen bei allen Tool-Herstellern ja auch nicht so ganz offiziell auf der Homepage. Gibt ja viele, die dann sagen, ja, nach Anfrage oder hier die Enterprise Edition, rufen Sie uns an. Je nachdem, was man halt sucht, gibt es ja verschiedenste Lizenzmodelle meistens. Ein paar kann man schön rechnen, ein paar muss man dann wirklich individuell sich zusammenstellen lassen. Und da ergibt sich dann ja auch sozusagen Ihre Präferenz. Aber unser Appell ist einfach, die harten Sachen nennen, da gibt es K.O.-Kriterien und danach schnell schauen, Hands-on zu kriegen. Wäre mein Vorschlag.
Wir bieten ja selber 1 bis 2 Handvoll Projektmanagement-Tools an, ja, von unterschiedlichen Herstellern, unterschiedlicher Ausprägung. Und was ich tatsächlich immer am besten finde, ist, wenn wir Use Cases bekommen von unseren Interessenten. Das heißt, da steckt viel Arbeit drin, da muss sich jemand hinsetzen und die zusammenschreiben. Und dann steht aber schon drin, was weiß ich, es wird ein Projekt angelegt von diesem Typ mit diesen 50 Vorgängen. Dann sollen da mal Ressourcen eingegeben und geplant werden. Und dann wie erfahren denn die Mitarbeitenden von ihren Aufgaben. Also wirklich so lebensnah mal runtergeschrieben, wie sowas tatsächlich aussehen kann. Also erstens fallen dann sowieso schon meistens nur noch 2, 3 Projektmanagementsysteme in die Kategorie, die das halt genauso erfüllen. Das macht es uns wesentlich leichter, weil so ein Anforderungskatalog, also ich will jetzt nicht, sage ich mal, unseren beliebten Mitarbeiter sozusagen aus dem Key-Account nehmen, der oben ein Jahr einträgt und nach unten ausfüllt. Nein, das geben diese Anforderungskataloge nämlich wirklich manchmal her, dass sie doch so weich geschrieben sind, dass man es immer irgendwie erfüllen kann. Und so ein echter Use Case, eine Story dahinter, die man über ein paar Minuten oder auch mal eine Viertelstunde tatsächlich demonstrieren kann, die ist sowohl für den interessenten Kunden wesentlich aussagekräftiger, als eben auch für uns als Berater nachzuvollziehen, aha, so wird dort gearbeitet und da können wir entsprechend was anbieten oder auch nicht. Ja, dann ist meistens von vornherein viel Zeitersparnis auf beiden Seiten da. Aber ein Anforderungskatalog ist ein sehr mühsames Geschäft.
Genau, also die Empfehlung lautet letztendlich, Anforderungskatalog ja, wie gesagt nochmal, für die harten Sachen. Haben Sie ein Backup, ja oder nein? In welchen Ländern sind Sie verfügbar? Welche Sprachen haben Sie? Da braucht man nicht rumfaseln, das gibt es, das gibt es nicht. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, oder ja, ich habe dich doch so schon so verstanden, wir arbeiten lang genug zusammen, aber nochmal fürs Publikum. deine Empfehlung lautet, nicht jetzt weiter zu diskutieren, wie viele verschiedene Felder und Funktionen es gibt, sondern du würdest sagen, zeigen Sie uns, wie Sie ein neues Projekt anlegen. Zeigen Sie uns, wie Sie verschiedene Kategorien von Projekten abbilden können. Zeigen Sie uns, wie Sie eine Priorisierung von Ideen oder Projekten untereinander vornehmen. Wie können Ressourcenszenarien für die Verfügbarkeit ausschauen? Zeigen Sie uns Ihren Projektauftrag, zeigen Sie uns Ihren Statusbericht im Sinne von einfach mal, ja, man will ja vielleicht auch selber noch Sachen dazulernen und eben, wie gesagt, jetzt nicht 5 Wochen wäre vielleicht noch kurz. Wir kennen ja Kunden, die haben sich 2 Jahre damit beschäftigt, diesen Katalog aufzustellen. Abgesehen davon, in den 2 Jahren sind die Toolhersteller ja schon viel weiter gegangen. Das heißt, es gibt einfach auch Ideen von außen. Also lieber, ich sage jetzt mal, sich hinsetzen und in ein paar Wochen was an User Stories, Use Cases ausarbeiten und sich die dann einfach zeigen lassen in Form eines Dialoges dann halt auch. Der Anbieter zeigt, sagt er hier Use Case 3. Der Use Case 3 heißt Terminplanung mit Gliederung und Scheduling. Also wir machen einen Terminplan, gliedern ein bisschen, schedulen was. Phasen, Meilensteine, Deadlines, Hammock, whatever es dann geben möchte. Ja, gibt's nicht. Oder ich vermute mal, ein paar im Auditorium wissen gar nicht, was ein Hammock ist, sorry. Es gibt auch ganz wenige Tools, die das
können. Habe ich auch schon vergessen,
so als Beispiel. Ja, genau. Aber was ich damit sagen möchte ist, vielleicht gibt es ja Dinge, die die Software kann, wo sie sagen, hey, cool, das gefällt mir, habe ich gar nicht dran gedacht. Also lassen Sie sich auch mal überraschen und geben Sie sich bitte nicht die Mühe, den perfekten Anforderungskatalog zu schreiben, sondern schauen Sie, dass Sie ins Gespräch kommen, schauen Sie, dass Sie ins Doing kommen, erst mal hergezeigt und in der 2. Stufe selber ausprobiert. Das ist unser Appell, oder?
Genau, weil die Oberfläche in Aktion eines jeden Software-Tools überzeugt mehr als jeder Anforderungskatalog und Screenshots. Also dann sieht man ja wirklich, wie ist es denn das Handling? Brauche ich 7 Klicks, um darüber zu kommen? Kann ich es über die rechte Maustaste bedienen? So Kleinigkeiten, wo man sagt, ah ja klar, natürlich muss das funktionieren. Und ja, sehen ist Glauben an dieser Stelle.
Genau, das heißt, wir würden, was hättest du gesagt, also wenn uns jetzt einer fragt, wie lange dauert so eine Demo?
Wie 2 Stunden ist eigentlich so das Typische. Unter einer schafft man es nicht. Nach 3 Stunden sind alle erschöpft und das Blut läuft aus den Ohren. Nee, man muss irgendwie einen pragmatischen Ansatz dazu finden. Und das heißt, typischerweise in 2 Stunden kann man das auch vorstellen.
um von der Longlist auf eine wirkliche Shortlist zu kommen, oder? Das heißt, ich sehe dann, gefällt mir nicht, habe ein gutes Gefühl, sollten wir uns genauer anschauen oder sagen wir so, nee, das hat ja schon komisch angefangen und keine Ahnung. Also es ist, oder darum geht's. Also das Ergebnis von dieser 2-Stunden-Demo ist, schaue ich mir genauer an oder interessiert mich nicht.
Genau, man hat ja im, glaube ich, Bauch ungefähr so viele Nervenzellen wie im Hirn. Das Bauchgefühl sollte man nicht vernachlässigen. Ja, es ist ganz wichtig, das, was ich da sehe, dass mich das auch anspricht. Ja, und da kann auch mal die eine Farbe nicht passen oder die andere Rechtschreibfehler drin sein. Das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, dieses Durchspielen und vor allem mit dem eigenen Projektteam dann sofort mitschreiben, Notizen machen und auch das dann einsammeln von allen Beteiligten. Erstens gut fürs eigene Projektteam, die Leute sind direkt eingebunden, können wirklich ihre Bewertung abgeben und jeder versteht was anderes. Das ist ja ganz interessant, ja, wenn man da einen Satz sagt, dann kommt das ja bei 5 Leuten unterschiedlich an. Aber ich glaube, in Summe kriegt man damit intern ein gutes Feedback, um dann auch aus diesem Team heraus die Entscheidung für, sagen wir mal, 2 bis maximal 3 echte Kandidaten auf einer Shortlist hinzubekommen, mit der man sich dann noch intensiver beschäftigt. Aber das frühe Ausweilen von der Longlist von diesen 10, die Zeit sollte man sich nehmen.
Okay, haben wir gemacht. Wie schaut es dann aus? Wir haben uns für 2 entschieden und was wollen wir mit diesen 2 Anbietern dann weitermachen?
Naja, entweder geht man in eine ausgedehntere Teststellung, die kann meistens noch generisch sein. Der Hersteller bietet eine Umgebung, wo man sich selbst mal durchklicken kann, damit man mal wirklich so ein Erfolgserlebnis hat und selbst auch sieht, wie sich das entsprechend anfühlt. Manchmal macht es der Hersteller dann auch selbst oder sagt, naja, da muss ich jetzt zu viel Training investieren und das ist alles zu mühsam. Das wird ganz stark von der Software abhängen letztendlich an dieser Stelle. Ich glaube aber, dass man sich schon auch mal schmutzige Hände holen muss und so eine Software einfach ausprobieren, auch wenn manche Dinge nicht funktionieren. Bitte immer mit Begleitung. Also, was ich sicher nicht wollte als, sage ich mal, Kunde, ist, dass ich ein System dahingestellt bekomme mit einer PDF zum Durchlesen und dann klicke ich mich durch. Also ich denke, das ist eine Vorleistung, die ich zumindest einfordern würde. Ja, eine begleitete Teststellung über einen Tag, was man in dem Tag nicht hinbekommt, sorry, das braucht man auch nicht.
Okay, das heißt, von dem Zeitaufwand nehmen wir von maximal 10 Herstellern, sagen wir mal, wir haben 7 gefunden in der Longlist, ich sage mal meine realistische Zahl, 7 mal 2 Stunden investiere ich in zeigen lassen und berieseln lassen. Das sind, können wir 3 am Tag anschauen, bin ich in, was ich weiß, 2-3 Tagen sozusagen, also die nicht einmal voll sind, mit Vorbesprechung, Nachbesprechung vielleicht schon, bin ich durch, habe ein gutes Gefühl, wähle welche aus, nehme ich 2 und mit diesen 2 gehe ich dann nochmal jeweils einen Tag ins Gebet, lege selber Hand an und selber Hand anlegen. Übrigens heißt natürlich Vertreter von allen Rollen, also das PMO soll dabei sein, 1-2 Projektleiter, vielleicht auch phasenweise, vielleicht für die Stundenrückmeldung, dass man mal sagt, jetzt holen wir mal 10 Leute rein, die einfach Stundenrückmeldung machen. Die können ja in einer halben Stunde wieder gehen. Haben sie gesagt, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut, nee, sieht ganz anders aus wie das alte oder irgendwelche Leute kennen sich vielleicht gar nicht aus. Das wäre dann ein schlechtes Zeichen für eine Stundenrückmeldung. Die sollte eigentlich mehr oder weniger ohne Schulung funktionieren. Außer interne Policies natürlich, wo man hinbucht sinnvollerweise. Aber die Tool-Benutzung sollte dann sehr einfach sein. Und insofern hat man schon also verschiedene Leute aus verschiedenen Perspektiven entsprechend ihrer Rolle zu verschiedenen Zeiten an diesem Testtag vielleicht auch da, weil es macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, aus allen Rollen alle die ganze Zeit dabei zu haben. Aber ja, möchte wohl organisiert sein, dauert halt dann 2 Tage am Kalender, mal die Stunden der Leute, die beteiligt sind. Also ja, da fließt intern auch ein bisschen Geld rein. Direkte Besprechung danach. Aber das soll es eigentlich auch gewesen sein, oder? Es sei denn, es ist da die komplette Enttäuschung dabei, dass man sagt so, nee, geht gar nicht. Wir haben uns das anders vorgestellt. Wir haben uns jetzt die 2 angeschaut, die uns eigentlich so gut gefallen haben am Anfang. Und jetzt stellen wir aber eigentlich fest, dass die doch nicht passen. Ja klar, dann zurück auf Start, dann muss man sich wen anderen aussuchen. Aber normalerweise kann man das mit der Reihenfolge, die wir vorhin schon gesagt haben, indem sie ganz viele Dinge vorher ausgeschlossen haben und eben sich was zeigen haben lassen und hands-on hatten, also zurück zum Start haben wir noch nie erlebt. Höchstens nochmal, dass wir die Testphase verlängert oder dass man Hausaufgaben als Hersteller auch mitkriegt und sagt, so könnt ihr uns das bitte nochmal in einer Extra-Session zeigen, das ging uns jetzt zu schnell oder es ist jetzt 16.30 Uhr und ganz ehrlich, wir haben uns da vielleicht ein bisschen verhakt an manchen Stellen, die zu lange gedauert haben. Können wir morgen oder irgendwann nochmal was machen. Sowas passiert natürlich, klar. Wie gesagt, beim Benutzen kommt man auf viele Sachen auch erst drauf und das ist ja der Sinn der Sache. Aber ansonsten muss das Ziel schon so sein, dass man die Prozesse, die man sich vorher überlegt hat, wie man Projekte anlegt, wie man plant, wie man Ressourcen zuordnet, wie man Kosten eingibt, wie man Zeit rückmeldet, wie man Projekt abschließt, wie man, weiß nicht, ein Risiko eingibt, wie man den Statusbericht anschaut. Alles das als User Story mal erlebt hat,
kann man ja, und das sind dann ja auch
weiter ins Rennen gehen, oder?
Also sind ja auch Iterationen, ehrlicherweise. Ja, die waren ja auch schon auf der Longlist. Also hat man dort ja schon mal gesehen, wie bestimmte Use Cases umgesetzt sind. Jetzt kann man es mal selber ausprobieren. Und im Normalfall, also nicht falsch verstehen, da reden ja Menschen mit Menschen. Ja, das heißt, wenn sozusagen der Anbieter das gut macht und da nicht nur den Software-Teil beherrscht, sondern eben auch Projektmanagement-Know-how transportiert und, sag ich mal, das Bauchgefühl sozusagen gut ist, dann reicht's meistens auch in so einer, sag ich mal, Tagesevaluation, und dann sagt jemand auf der Gegenseite, ja, den Bericht können wir aber bauen. Wenn ich dann sage, das möchte ich jetzt aber sehen, wie Sie den bauen, dann ist mir ja schon vorher falsch abgebogen. Ja, das heißt, da kommt ja auch ein gemeinsames Verständnis zustande, wie so eine Software funktioniert, und letztendlich auch eine Vertrauenssituation, die durch die viele Zeit entsteht, die man verbracht hat. Und das ist, glaube ich, fast entscheidender. Dieses gefällt mir am besten, kann die eine Begründung sein, die den Ausschlag gibt hinterher, aus dem Team oder auch für mich persönlich, und wirklich alle Fragen, die mit dabei waren. Wird man nicht immer so begründen können, warum man sich für irgendwas entscheidet. Ja, ich meine, wie komme ich zu meinem Ehepartner? Ja. Gibt es auch keinen sachlichen Grund.
Genau. Hoffentlich keine rein sachliche Entscheidung. Aber genauso ist es umgekehrt bei den Tools. Es ist auch keine rein sachliche Entscheidung. Klar, ich würde auch sagen, oder kann man ein paar Sachen ausschließen, und zum Schluss gibt es aber ein paar Sachen, wo man halt dann nicht mehr sagen kann, warum will ich jetzt eher das als das? Und dann schauen sich 7, 8 Leute an und sagen, naja, jetzt haben wir bei dem so und so viele Sachen, die uns nicht so gut gefallen, und bei dem, ja, also irgendwie ist es eine gemeinsame Entscheidung zum Schluss, und man, dann nehmen wir halt das. Wenn das dabei rauskommt, ist okay. Und genau wie du sagst, gefällt mir am besten, ist eine valide Begründung, wenn man sich's vorher angeschaut hat. Wenn man sich's nicht gescheit angeschaut hat, dann ist gefällt mir am besten keine valide Begründung, auch klar. Also nur anschauen reicht nicht. Man muss eben hands-on das mal ausprobiert haben. Und wenn das danach im Ergebnis eben ist, dass sich eine Gruppe von Menschen aus verschiedenen Rollen eben einig ist, das zu tun. Und die Einigkeit ist, glaube ich, schon recht wichtig, natürlich als Grundstein für die Akzeptanz auf einer breiteren Basis hinterher. Das ist schon eine ganz wesentliche Sache, und das ist ja auch der Hintergrund der Sache, dass man hier sich eben breite Zustimmung abholt, weil umso leichter ist die Einführung hinterher. Denken Sie sich bitte umgekehrt einfach mal, Sie sagen, was wir leider Gottes auch oft erleben, und darum erwähne ich es hier. Die IT hat gesagt, sie soll eine, oder es ruft uns jemand von der IT an, ja, und sagt, ja, wir sind aus der IT und wir sollen Software aussuchen für unseren Produktbereich, fürs Projektmanagement. Danke, wenn es so anfängt, dann wird es eine zweitklassige Veranstaltung. Das heißt, dann tatsächlich erstmal zurück und erstmal Leute mit einbeziehen und so weiter. Und stellen Sie sich vor, es zieht jemand durch, und dann haben Sie da so ein Tool, was halt keiner haben will. Früher hätte man gesagt Schrankware, also zu Zeiten, als es noch Disketten gab oder CDs. Es wurde gekauft, von der IT in den Schrank gestellt und ist nie wieder rausgekommen. Aber wir wollen ja lebende Software, die benutzt wird, und insofern, es ist eine individuelle Entscheidung der Leute, die später damit arbeiten müssen. Und wie gut sie begründen können, ist mir auf der Tonspur ehrlich gesagt egal. Sie müssen sagen, ja, ich will das. Die Argumente im Endeffekt sind mir fast wurscht.
Genau, man muss sich nur im Klaren sein, wenn man sich zu dieser Tool-Auswahl entscheidet, dass da ein durchaus erheblicher Personalaufwand entstehen kann. Ja, da müssen Projektteams sich erstmal mit dem Inhalten beschäftigen, dann, wie du schon sagst, mit der Longlist gewisse Stunden verbringen, mit der Shortlist, mit den Diskussionen, mit den Vertiefungen hinterher. Also das ist nichts, was typischerweise jetzt hier in ein paar Wochen passiert und mit wenigen Stunden Aufwand, sondern das ist, will ich sagen, nicht ganz in der Größenordnung des Implementierungsprojekts, aber kann schon ganz nah hinreichen, ja, weil man ja nichts vergessen möchte und sich mit dem Thema ja auch erstmal warm laufen muss. Ja, ich meine, wir schauen uns jeden Tag Kriterienkataloge an und Softwareauswahlverfahren, aber gerade als Unternehmen, das ja mit einem ganz anderen Geschäft unterwegs ist, muss man sich auch erstmal einschwingen auf das, was da auf einen zukommt. Und das muss man, glaube ich, sich ehrlicherweise auch am Anfang eingestehen, dass man auch nicht nur das Budget für das PM-Werkzeug mal definiert, sondern das Budget auch für die Tool-Auswahl.
Genau. Und Sie wollen sie eine Weile benutzen, also investieren Sie bitte am Anfang ein bisschen mehr in eine solide Entscheidung, als dass Sie irgendeine, ich sage jetzt mal, absichtlich schwindliche Entscheidung treffen und danach das Ganze zweimal machen müssen, weil Sie nach 6 Monaten feststellen, dass es schlecht bis gar nicht benutzt wird, die Unzufriedenheit hoch ist anstatt der Akzeptanz, die nicht hergestellt werden konnte. Und ja, insofern Würde ich aber auch sagen, apropos Zeit, lassen wir es für jetzt gut sein. Ich glaube, wir haben Sie lange genug darauf ja hoffentlich eingeschworen, das richtig zu machen. Übertreiben Sie es nicht mit den Feature-Listen, die Sie sich wünschen. Wie gesagt, schauen Sie, dass Sie früher zu einer funktionierenden Umgebung kommen, die Sie selbst benutzen dürfen und mal ausprobieren dürfen. Und in diesem Sinne, Episode 2 zum Thema Projektmanagement-Software-Auswahl hätten wir jetzt mal durch. Schauen wir uns in der nächsten Phase an, die eigentliche Implementierung, wenn Sie sich entschieden haben, wie geht denn dann diese Implementierung tatsächlich voran? Aber für heute erstmal danke fürs Zuhören und bis gleich hoffentlich.
Danke fürs Dabeisein und ich freue mich auf die nächste Episode.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.